Guten Abend, Freunde. Der Richter sagt zum Angeklagten, also kommen Sie mir nicht mit dem Quatsch. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie die gefundene Brieftasche für Ihre eigene gehalten haben. Da sagt der Angeklagte, nein, Herr Vorsitzender, es geht auch nicht um die Tasche, aber die Geldscheine kamen mir so bekannt vor. So ging mir es bei der letzten Kollekte. Die Scheine kamen mir bekannt vor. Herzlichen Dank dafür. Schönen Dank. Es ist zwar so, dass das die niedrigste Kollekte seit langem ist, aber ich muss trotzdem sagen, wenn junge Menschen über 2000 Mark spendieren für die Sache Gottes, das ist für mich jedes Mal ein Wunder. Ich staune darüber und ich danke euch und freue mich darüber. Heute geht es ums Folgendes. Wir sammeln heute für die Christoffel-Blinden-Mission. Es gibt in 40 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas viele Menschen, die erblinden. In jedem Jahr erblinden 500.000 Kinder. Und ein großer Teil von denen stirbt nach der Erblindung. Der Grund für die Erblindung ist in der Hauptsache Mangel an Vitamin A. Und nun ist das Eigenartige. Eine einzige Kapsel Vitamin A, die kostet 4 Pfennig. 4 Pfennig West. Und wenn ein Kind diese Kapsel zweimal im Jahr bekommt, und das 6 Jahre lang, da ist die Erblindung verhindert. Also jeder von euch, auch der mit dem allerkleinsten Taschengeld, kann heute mit 4 Pfennigen einem Menschen helfen. Ich hoffe aber, dass ihr nicht nur 4 Pfennig gebt, sondern dass ihr mehr gebt. Es gibt in der Welt 7 Millionen blinde Menschen. Und die Christoffel-Blinden-Mission versucht, dort zu helfen. Leute, ich bitte euch nicht um ein bisschen Schokolade für Kinder. Ich bitte euch nicht um ein Kaugummi. Ich bitte euch noch nicht einmal um eine Scheibe Brot. Ich bitte um eine Kapsel Vitamin A. Christoffel-Blinden-Mission. Einladung zum nächsten Gottesdienst am 10.11. hier mit Lutz Schäufler. Und Einladung für diejenigen von euch, die hinterher noch eine Viertelstunde Zeit haben und uns mithelfen, die Kirche hier sauber zu machen. Es haben sich bisher erst 2 gemeldet. Das ist für die große Kirche zu wenig. Ich bitte euch, dass jemand von euch uns mithilft. So, Fragenbeantwortung. Da hinten ist der Fragekasten. Da waren das letzte Mal 3 Fragen drin. Kann jeder seine Fragen reinwerfen. Also Nummer 1, was hältst du von Psychotests in den zahlreichen Zeitungen? Überhaupt nichts. Steht noch drunter Quatsch oder Wahrheit? Pass mal auf, die Seele ist eine viel zu große Kostbarkeit. Und die Psychologie ist eine viel zu großartige Wissenschaft, als dass man die auf das Niveau der Bildzeitung runterziehen könnte. Und bevor du dich einem Psychotest unterziehst, da rate ich dir, unterzieh erstmal die, die den Test vornehmen, einen Test. 2. Frage. Was ist Sünde gegen den Heiligen Geist? Warum kann die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden? Ich lese euch erstmal aus der Bibel die Bibelstelle vor, auf die sich das hier bezieht. Jesus sagt, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Wenn jemand sich gegen den Geist Gottes sperrt und sich weigert, an Gott zu glauben, dann begeht er die Sünde gegen den Heiligen Geist. Sünde gegen den Heiligen Geist ist also der Unglaube. Nur der Ungläubige, der Gottes Geist widerstrebt, kann diese Sünde begehen. Wer die Vergebung ablehnt, bewusst ablehnt, bekommt sie auch nicht. Das heißt also, ein Mensch, der sich Sorgen macht, ob er diese Sünde begangen haben könnte, der kann sie gerade nicht begangen haben. Denn solange du dir Sorgen machst um deine Sünde und um dein Seelenheil, da hast du ja schon eine Beziehung zu Gott. Also nochmal, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist der Unglaube. So, und dann noch eine Frage. Gott hat schon einen Plan für mein Leben, wenn ich noch gar nicht auf der Welt bin. Also bestimmt er auch, ob ich mich bekehre oder nicht. Und demzufolge hat Gott auch von Anfang an seine Lieblingsmenschen, von denen er weiß, dass sie sich bekehren. Die anderen sind sozusagen sowieso umsonst auf der Welt, wenn sie sich nach Gottes Plan gar nicht bekehren sollen. Oder sehe ich das falsch? Also falsch ist überhaupt kein Ausdruck. Falscher geht's überhaupt nicht. Du hast Folgendes übersehen. Gott ist kein Diktator, sondern ist dein Vater. Und du bist keine Marionette, sondern ein Mensch. Und Gott räumt dir die Entscheidungsfreiheit ein, dass du dich für ihn entscheiden kannst. Ich lese mal eine Stelle aus von vielen, vielen Stellen aus der Bibel vor, die den Willen Gottes in dieser Sache ganz klar sagen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Gott will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass sich jedermann bekehrt. Jeder. Hier steht kein Wort von irgendwelchen Lieblingskindern und hier steht gleich gar nicht da, dass irgendwelche Leute sich gar nicht bekehren sollen. Also, der Wille Gottes in dieser Sache ist klar und wenn du dich nicht bekehrst, hast du das selber zu verantworten. Du kannst dich nicht mit dem Trick vor der Bekehrung drücken, dass du das Gott die Verantwortung in die Schuhe schiebst. Die Verantwortung liegt bei dir. Der Rest der Antwort kommt nachher in der Predigt. So, dann ist noch hier ein Zettel bei mir angekommen. Für diejenigen, die unmoderne, gebrauchte Kleidung loswerden wollen, da gibt es eine Möglichkeit. In Brasilien leben etwa 7 Millionen Kinder ohne Eltern auf der Straße. Also wer Kleidung loswerden will, in dieser Woche, jeden Nachmittag, kann die in der Bonhoeffer Gemeinde in der Markusdorfer Straße in Paketen abgegeben werden. Wer Näheres wissen will, der kann dann hierher kommen, den Zettel lege ich hier vorne hin. Nun habe ich noch eine erfreuliche Sache zu erledigen. Es gibt ein Geburtstagskind unter uns und ich muss den nie erst hochbitten, er steht also schon hier. Es ist nämlich der Lutz. Der Lutz ist heute 25 Jahre alt geworden. Und ich bewundere den Lutz schon deswegen, weil der, ihr müsst wissen, wir treffen uns ja jeden Sonntag früh um 9 Uhr hier bei dem Jugendgottesdienst zur Probe und er hat seinen Gottesdienst heute bei uns hier verbracht. Und mit so vielen netten Menschen ist ja auch was Schönes. Wir haben ihm im ersten Gottesdienst natürlich schon gratuliert und auch was geschenkt. Lutz, ich habe dir erstens mal noch einen Beutel mitgebracht, damit du deine Geschenke alle nach Hause bringen kannst. Und zweitens mal gehört dir zum Geburtstag noch ein Blumenstrauß dazu und den sollst du jetzt kriegen. Der Herr sei mit dir. Liebe Freunde, auf einem europäischen Flughafen, da haben sich ein paar kirchenleitende Herren eingefunden. Die erwarten Dr. Gottfried Mensa, das ist eine weltbekannte internationale Führungspersönlichkeit vom Lausanne-Komitee für Weltevangelisation. Aus dem Flugzeug steigt ein jung aussehender kleiner Mann mit tief schwarzer Hautfarbe. Der marschiert auf die Gruppe zu, murmelt irgendwas auf Englisch, wird aber von den Herren gar nicht beachtet, weil die den höchstens für den Kofferträger von Gottfried Mensa halten. Der Schwarze stellt seinen Koffer ab und sich selber bescheiden neben die anderen in die Reihe und guckt mit denen in die gleiche Richtung und wartet nun auf die Dinge, die da kommen werden. Es kommt aber niemand weiter aus dem Flugzeug. Und als der schwarze Passagier dann sagt, ich bin Gottfried Mensa, ich bin der, auf den Sie warten, da begreifen die Herren, der, den sie für den Kofferträger hielten, das war der erwartete Würdenträger. Das war natürlich eine peinliche Situation, aber das ist ja immer noch besser als rumgedreht. Wenn einer enthusiastisch begrüßt wird und dann sagt, also entschuldigen Sie bitte, ich bin aber gar nicht der, für den Sie mich halten. So ging es mal dem Apostel Paulus, als er in Lystra war. Steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 14. Der Paulus war mit seinem Kollegen Barnabas in Antiochien rausgeflogen, weil es Krach wegen der Predigt gegeben hatte. 3 Tage später kommen sie nach Ikonien, er predigt, es gibt wieder Krach. Hört man heutzutage ja selten, dass es wegen Predigten Krach gibt. Höchstens, wenn sich jemand über Predigten aufregt, dann weil sie zu langweilig sind. Ja, Paulus, das war nicht gerade ein mitreisender Volksredner, der den Menschen von den Sitzen gerissen hat. Wie der gepredigt hat, das war gar nicht so aufregend. Aber was er gepredigt hat, das brachte die Leute zum Steinewerfen. In Ikonien, da wollten sie ihn steinigen. Er hatte dort über die Gnade gepredigt. Gnade heißt, Gott rettet dich, obwohl du es nicht verdient hast. Von Rettung kann ja nur geredet werden, wenn eine Gefahr besteht. Und Gott sagt, du bist in Lebensgefahr und so wie du bist, kommst du in die Hölle. Weil aber Gott will, dass du in den Himmel kommst, da ist er auf eine geniale Idee gekommen. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt und er hat die Strafe, die du für deine Sünden verdient hast, stellvertretend an deiner Stelle auf sich genommen. Er hat deine Schuld mit seinem Blut bezahlt. Das ist Gnade. Nicht du zahlst für deine Schuld, sondern Jesus zahlt dafür. Und wenn du dieses Opfer annimmst, für dich in Anspruch nimmst, Jesus darauf ansprichst, da bist du gerettet. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. Und nun sagen eben viele, heute genauso wie damals in Ikonien, das ist doch nicht nur Spinni, sondern das ist doch geradezu eine Frechheit. Erstens lassen wir uns nicht einreden, dass wir Sünder sind, denn der Mensch ist gut. Zweitens lassen wir uns nicht solchen mittelalterlichen Mist wie die Hölle aufschwatzen. Die Hölle ist eine leere Drohung. Drittens lassen wir uns nicht darauf ein, dass einer, der irgendwann an dem Kreuz gestorben ist, mit meinem Leben irgendwas zu tun haben könnte. Das ist doch Schwachsinn. Weil wir keine Sünder, sondern gut sind, weil es keine Hölle gibt, weil wir nicht in Gefahr sind, also auch keinen Retter brauchen, pfeifen wir viertens auf Jesus. Solange noch gepfiffen wird, geht's ja. Aber wenn Steine durch die Luft pfeifen, sieht die Sache schon anders aus. Damals wollten sie Paulus und Barnabas wegen ihrer Predigt steinigen und da sind die beiden abgehauen und landen in einer Stadt namens Lystra. Als der Paulus dort predigt, gibt's wieder einen Riesenkrach, obwohl die Sache so gut anfing. Paulus ist also am Predigen und er entdeckt da zwischen seinen Zuhörern einen Behinderten. Der Mann war gelähmt und hatte seit Geburt noch keinen einzigen Schritt gehen können. Aber er kann hören. Der Mann hatte seit seiner Geburt den Namen Jesus noch nie gehört. Aber er kann glauben. Und das macht ihn. Der hört zu und so heißt es hier, Apostelgeschichte 14, Kapitel 9, Vers 9, er hörte zu und glaubte. Wir haben damals wieder einen solchen Fall vor uns, von dem die Bibel viele erwähnt, wo ein Mensch bei der ersten Predigt, die er hört, zum Glauben kommt. Heute wird immer behauptet, es ginge nicht so schnell und da müsste man vorher noch so viele Dinge klären. Klar, das stimmt, aber das stimmt nicht immer. In der Bibel und in der Praxis kommt es oft vor, dass ein Mensch bei der ersten Predigt, die er hört, sich bekehrt. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist in dieser Kirche, überhaupt in einer Kirche, und zum ersten Mal von Jesus hörst, kannst du dich, wenn du willst, auch bekehren. Dein Leben auch mit Jesus anfangen. Du brauchst nur zu sagen, ja Jesus, ich will. Ich will dir glauben und ich will mit dir leben. Ja, Paulus merkt, dass dieser gelähmte Mann sich ihm öffnet und zuhört. Dass er glaubt. Wie er das gemerkt hat, steht nicht hier, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, man kann manchmal manchen Menschen am Gesicht ablesen, was in ihnen vorgeht. Ich habe mal ein 14-jähriges Mädchen beerdigt. Dieses Mädchen, das war aus Versehen erschossen worden von dem anderen 14-Jährigen, einer Übung von der Gesellschaft für Sport und Technik. Und bei der Beerdigung könnt ihr euch ja vorstellen, die ganze Halle vollgestopft mit Schülern, Lehrern, Funktionären von GSD und FDJ und Staatsvertretern und Stasi-Vertretern. Und ich habe da zitternd und frei von der Leber weg davon geredet, dass Schusswaffen nicht in die Hände von Kindern gehören, gleich gar nicht in die Hände von Mädchen. Die Zuhörer fanden das natürlich unerhört. Die versteinerten Zusehens, ich habe gegen eine Wand von verschlossenen, verfinsterten Betongesichtern gepredigt. Und da entdeckte ich in der ersten Reihe ein Gesicht, das war ganz offen. Das war das Gesicht der Oma von diesem erschossenen Mädchen. Die hat mir mit aufgerissenen Augen zugehört und ich merkte, die war innerlich dabei. Und sie hat mir hinterher erzählt, sie hat immer innerlich gesagt, los, Pfarrer, sag die Wahrheit. Also, ich hab das irgendwie mitgekriegt. Und so ungefähr stelle ich mir das bei dem Apostel Paulus vor. Als der mitkriegt, wie dieser gelähmte Mann die Botschaft aufnimmt und glaubt. Da wendet er sich mitten in seiner Predigt an den und sagt mit lauter Stimme, dass es alle hören können, stell dich auf deine Füße. Und da heißt es hier, und er sprang auf und ging los. Ich zweifle nicht eine Sekunde, dass das wirklich so passiert ist. Und ich zweifle nicht eine Sekunde, dass das heute genauso passieren kann. Denn Jesus, durch dessen Kraft der Paulus damals diesen Menschen geheilt hat, ist ja heute derselbe wie damals. Und er kann mit der gleichen Kraft heute solche Wunder tun wie damals. Er kann es nicht nur, er tut es auch. Er heilt in unseren Tagen kranke Menschen genauso auf wunderbare Weise wie damals. Ich habe selber eine solche Heilung mal miterlebt. Und es ist jetzt mindestens noch eine Person hier in der Kirche, die das mitbezeugen kann. Da war eine Frau, der Bruder der Frau, den habe ich übrigens vorhin auch in der Kirche gesehen. Da war eine Frau, die hatte Krebs. Und die Ärzte hatten die aufgegeben. Die Ärzte hatten dem Ehemann schon gesagt, dass seine Frau nicht überleben wird. Und diese Frau ist durch Gebet geheilt worden, die lebt heute noch. Das ist vielleicht 15 oder 20 Jahre her. So, das kann ich bezeugen. Und deshalb kann mir niemand so Vorwurf machen, ich würde nicht glauben, dass Krankenheilung durch Jesus auch heute passieren. Das bezweifle ich ja auch nicht. Aber ich bezweifle, dass Krankenheilung eine Missionsmethode sind, vielleicht gar nicht in öffentlichen Veranstaltungen, wo die Heilung schon vorher als Programmpunkt auf dem Einladungsplakat ausgedruckt gewesen ist. Und ich bezweifle, dass die Wundersucht, die jetzt in vielen kirchlichen Kreisen besteht, dass die biblisch und gesund ist. Es gibt nicht nur eine Sucht nach Drogen, es gibt auch eine Sucht nach Wundern. Und das ist nicht normal. Normal ist, dass man mit einem Wunder rechnet. Also es hat meines Erachtens keinen Sinn, sich Christ zu nennen, wenn man nicht mit Wundern rechnet. Aber die Wundersucht und der Rummel, den manche darum machen heutzutage, das entspricht einfach nicht der biblischen Norm. Die biblische Norm ist so, Gott tut Wunder. Aber nur der Glaubende versteht die Wunder richtig. Hier in unserem Falle ist es so, dass der Mann erst glaubt und dann geheilt wird. Aber alle anderen verstehen das Wunder ganz falsch und kriegen die Sache in die total falsche Kehle. Denn als die Massen sehen, wie der Gelähmte losgeht, da geht nicht nur Erweckung los, sondern ein Riesenheitenspektakel, bei dem die Apostel kein Wort mehr verstehen. Ein Aufschrei wie bei so einem Fußballtor und dann brüllen die alle aus voller Kehle und schreien, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns heruntergekommen. Also mit anderen Worten, die haben gedacht, Paulus und Barnabas wären Götter. Sie wussten auch gleich welche, nämlich die beiden Obersten, die sie damals hatten, und nannten Barnabas Jupiter und Paulus Merkur. Ist ja kein Wunder, dass die bei einem solchen Wunder an sowas denken. Waren ja Heiden, die an Götter glaubten, die sich manchmal so in Menschengestalt einen kleinen Urlaub auf der Erde leisten. Und in deren Religion, da gab es so eine Sage, dass Jupiter und Merkur mal in Menschengestalt da waren. Und die Sage spielt ausgerechnet dort in der Nähe und deswegen war es ja naheliegend, dass die jetzt alle dachten, es ist wieder mal soweit. Die Götter sind wieder mal persönlich bei uns zu Besuch gekommen. Das Dumme war nur, dass Paulus und Barnabas überhaupt nicht schnallten, was die Leute da schnatterten. Und das lag daran, dass die vor Aufregung in ihren Heimatdialekt gefallen waren. Und den konnten die beiden Apostel nicht verstehen. Wer versteht schon Lykaonisch? Bisher war das Ganze auf Griechisch gelaufen. Griechisch war damals eine Weltsprache, so wie heute Sächsisch oder Englisch. Das haben alle verstanden. Und wenn der Paulus damals gesagt hat, auf Griechisch, steh auf deine Füße und geh, dann haben das eben alle verstanden, so wie das heute alle verstehen, wenn irgendein Mensch in Tokio oder in Borneo oder irgendwo sagt, stand up and go. Bloß als der dann wirklich aufstand und losging, da ging den Leuten von Lystra den Nerven durch. Und die brüllten ihre Sprüche jetzt nicht mehr auf Griechisch, sondern auf Lykaonisch. Und das hatten die beiden Apostel nicht drauf. Die wussten also zunächst gar nicht, dass sie von der Bevölkerung soeben in den Stand von verdienten Göttern des Volkes erhoben worden waren. Es gab nur um sie herum ein riesen Gewinke und Geschrei und Geschubse und Gepläge. Und erst als die Ochsen mitplägten, da dämmerte den beiden, was gespielt wurde. Vom Jupiter-Tempel her nahte sich nämlich eine Delegation von Jupiter-Priestern. Und diese Juppies, die führten noch ein paar Ochsen im Schlepptau. Und die waren beladen mit Kränzen, so wie die hier so hängen, mit bunten Kränzen. Das Ganze sah verdächtig aus nach einer Ochsenopferhandlung. Und da begreifen Paulus und Barnabas, diese Hornochsen halten uns für Götter. Die verwechseln uns mit ihren Götzen. Die wollen uns ein Götzenochsenopfer bringen. Und als die beiden das mitkriegen, da brennt bei denen die Sicherung durch. Auf der Stelle nehmen die ihr Bad in der Menge, wie sie es beim Bad gehört, haben sich vorher ausgezogen. Die zerreißen als Zeichen höchster Empörung ihre Klamotten, springen in Unterhosen unters Volk und schreien aus Leibeskräften, ihr Hirnis, was macht ihr denn hier? Ihr Männer, was macht ihr denn da? Wir sind auch sterbliche Menschen, genau wie ihr. Mit unserer Predigt vom Evangelium wollen wir doch gerade erreichen, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern. Zu dem lebendigen Gott, der Weltall, Erde, Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Abkehr von den falschen Göttern. Umkehr vom falschen Weg. Hinkehr und Heimkehr zu Gott. Das ist Bekehrung. Das ist das Ziel der Predigt von Paulus. Und das ist das Ziel meiner Predigt. Das ist das Ziel Gottes mit dir. Gott möchte, dass dein Leben in Ordnung kommt. Dass du ein gutes Gewissen bekommst, dass du Frieden hast. Du hast vielleicht bisher mit Gott überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Aber du musst wissen, dass Gott schon mit dir zu tun gehabt hat. Zum Beispiel hat er dir Gutes getan. Er hat dich gutes Geld verdienen lassen. Er hat dir gut zu essen gegeben. Überhaupt dir Freude verschafft. So sagt der Apostel Paulus hier. Gott hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und eure Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Das ist ja auch Gnade, dass wir in einer Ecke der Welt geboren worden sind, wo es genug zu essen gibt und wo niemand hungern muss. Also wenn ich das höre, was ich euch vorhin gesagt habe, von diesen 500.000 Kindern, die jedes Jahr erblinden müssen, weil ihnen das bisschen Vitamin A fehlt, da erstirbt einfach alles Gemecker auf der Zunge. Wir alle haben im letzten Jahr eine Menge Gutes genossen, was wir in der Zeit, als die Genossen die Macht über uns hatten, noch nicht hatten. Von A bis Z, vom Auto bis zum Zivildienst, reichen die Freuden und die Errungenschaften. Und während weltweit die Situation für Millionen Menschen jeden Tag schlechter wird, da wird es bei uns täglich besser. Der Sozialismus, der unser Land getötet hat, ist tot. Wir haben keine Not. Freie Meinungsäußerung und Auslandsreisen, das ist unser täglich Brot. Und das Einzige, was unserem Volk wirklich fehlt, das ist die Dankbarkeit gegenüber Gott. Wir sind dem marxistischen Materialismus gerade noch so entschlüpft. Aber es fahren jetzt alle voll ab auf den Materialismus, westlicher Machart. Unser Land ist zum Beispiel übersät mit Imbissbuden, vor denen Tag und Nacht ein kauendes Volk sich versammelt. Unser Volk frisst. Man möchte manchmal, ich fress ja mit, aber ich meine, manchmal möchte man ja, man möchte manchmal dazwischen springen und sagen, begreift doch endlich der Materialismus, ob marxistisch oder marktwirtschaftlich. Das ist der falsche Gott, das reicht als Lebensgrundlage nicht aus. Bekehrt euch zu dem lebendigen Gott. Ein Leben lang hat Gott dir zu essen gegeben und auf diese Weise durch Butterbrote zu dir gepredigt. Er predigt heute zu dir durch sein Wort und er sagt dir, bekehre dich. Denn nur wenn du mit Gott gehst, geht dein Leben gut. Wo ein Leben hinführt ohne Gott, das habt ihr ja gesehen. Da waren ja am Schluss nicht mal mehr ein paar Imbissbuden übrig. Denke doch nicht, weil es jetzt alles gibt, ist das Leben gelaufen. Ohne Gott, da wird deine Seele zwischen Imbissbuden, Geldinstituten und Sonderangeboten verhungern. Wenn du leben willst, dann lauf nicht länger in die falsche Richtung, sondern komm, kehr um zu Gott. Als Paulus und Barnabas anfingen, von der Bekehrung zu predigen, da verkehrt sich die Situation total. Eben noch würden die als Götter bejubelt und jetzt werden sie als Gegner beschimpft. Die gleichen Leute, die ihnen eben noch Opfer bringen wollten, die wollen die jetzt umbringen. Die greifen nach Steinen und fangen an, die nach Paulus zu schmeißen. Als der einen Kranken geheilt hat, da waren die Massen heil. Aber als er ihnen sagte, wie ihr eigenes Leben heil werden kann, da war es vorbei mit der Begeisterung. Als Paulus den Kranken geheilt hat, da hat er genau den Geschmack der Masse getroffen. Das war religiöse Bedürfnisbefriedigung erster Ordnung. So ein Prediger, den empfindet man als göttlich. Von der Sorte könnten wir heute auch ein paar mehr gebrauchen. Aber als er zur Bekehrung auffordert, da hat er bei den Massen verspielt. Macht er sich unbeliebt. So einen Prediger empfindet man als unmöglich, überflüssig, überheblich. Und die Aufforderung zur Bekehrung empfinden viele Menschen geradezu als eine Beleidigung. Bekehrung? Wozu denn das? Hab ich das nötig? Ich soll mich ändern? Das kommt mir doch sehr bekannt vor, auch hier aus diesem Gottesdienst. Wenn es ein paar scharfe Sprüche gibt, das schmeckt euch immer. Und wenn es hier noch ein paar Heilung gäbe, dann wäre die Bude wieder voll. Aber wenn ich auf das Thema Bekehrung komme, da habe ich bei vielen von euch abgegessen. Theos Bekehrungsplatte? Nein, danke. Natürlich bin ich dankbar, wenn mich niemand mit Steinen beschmeißt. Aber manchmal, das sage ich euch, manchmal wäre mir ein offener Widerspruch lieber als euer freundliches Wiederkommen. Ich habe manchmal so den Eindruck, viele von euch sind einfach bekehrungsimmun. Selbst mit den spitzesten Predigten sind manche Leute nicht mehr zu provozieren. Ihr habt euer Herz gegen den Stachel des Evangeliums mit einer frommen Speckschicht umgeben. Aber ich glaube weiter unbeirrt, dass Gott die härtesten Panzer um die Herzen von Heiden und Christen schmelzen kann wie eine Kinderhand eine Tüte Schokolade. Den Paulus haben sie wegen seiner Bekehrungspredigt gesteinigt, zur Stadt rausgeschleift, auf die Müllkippe geschmissen. Seine Gegner und auch seine Jünger hielten ihn für tot. Und als die Jünger um den rumstehen, da rappelt er sich wieder auf. Ich stelle mir das so vor wie beim Fußball. Da liegt ja manchmal einer da, dass man denkt, also den hat er nicht, den tragen sie mit der Bahre vom Rasen. Und auf einmal steht er auf und rennt wie so ein Wiesel über die Wiese. Paulus steht auf. Aber statt im nächsten EM-Heim eine Kur anzutreten und sich gesund pflegen zu lassen, statt mindestens sich aus dem Staub zu machen, da marschiert er in die Stadt zurück, wandert am nächsten Tag zur nächsten Stadt, predigt, bekehrt viele Heiden, bestärkt viele Christen in ihrem Glauben und sagt ihnen, dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Durch viel Leid. Und das ist nun das Letzte, was ich euch heute noch sagen muss. Der Weg in das Reich Gottes, der ist nicht leicht, der ist Leid. Das ist natürlich eine äußerst unpopuläre Äußerung. Wohlstand, Wohlfühlen, das sind die großen Götzen von heute. Und wer das den Leuten verspricht und vermittelt, der ist der Größte. Aber leiden, selber leiden, für andere leiden, mit anderen Mitleid haben, das sind keine publikumswirksamen Slogans. Bis in die innersten Reihen der Kirche hat sich dieses Wohlstandsdenken inzwischen reingefressen. Die Devise vieler junger Christen, auch vieler junger Mitarbeiter, die lautet, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Also ich bin überzeugt, dass du mit dieser Lebenseinstellung Gott bestimmt keinen Spaß machst. Gerade den Wohlfühlfanatikern und den Wundersüchtigen, die das Leid, auch das Krankheitsleiden umgehen wollen und die Menschen durch Heilungswunder ins Reich Gottes führen wollen, denen muss gesagt werden, wir müssen durch viel Leid in das Reich Gottes gehen. Ich kenne keinen einzigen von den Großen im Reich Gottes, der nicht auch hätte leiden müssen. Das fängt an beim Apostel Paulus, über Martin Luther bis hin zu Martin Luther King. Und sogar der Heilungsprediger John Wimber leidet an einem Augenleiden und muss eine Brille tragen. Leiden sind normal und gehören zum Christenleben. Leute, wenn wir im Augenblick von Gott mal eine Verschnaufpause gegönnt kriegen und wegen unseres Glaubens nichts zu leiden haben, dann wollen wir dafür dankbar sein. Aber wir sollen nicht so naiv sein zu denken, das würde immer so bleiben. Es bleibt dabei, wir müssen durch viel Leid ins Reich Gottes gehen. Lasst uns beten.
Herr unser Gott, dein Wort sagt uns, dass du das Beste für uns willst. Unser Heil an Leib und Seele. Ich möchte dir dafür danken, dass du es so gut mit uns meinst. Und ich möchte dich darum bitten, dass du unserem ganzen Volk neu diese Erkenntnis schenkst, dass das Heil nicht im Wohlstand besteht, sondern darin, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Gib die Kraft, dass unser Volk sich erneuert. Und ich bitte dich auch für alle, die heute Abend hier sich von dir angesprochen fühlen, schenk du ihnen die Kraft, dir nicht auszuweichen, sondern Ja zu dir zu sagen und ihr Leben dir ganz hinzugeben. Und Herr, ich bitte dich um Leidensbereitschaft für uns alle, wenn es nötig ist, für dich. Und ich bitte dich für die vielen Menschen in der Welt, die nicht das Lebensnotwendige haben, dass du dich über sie erbarmst. Segne dazu auch das Geld, das wir heute Abend sammeln, damit es den erblindenden Menschen wirklich hilft. Danke, Herr, dass du Herr über alles bist und noch heute Wunder tun kannst wie vor 2000 Jahren. Danke, Herr, dass du es so gut mit uns meinst wie ein Vater mit seinen Kindern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.